ungewohnte Klänge hier zum Anfang des Spektrum-Podcasts. Habt ihr vielleicht erkannt, dass es sich hier um den Ruf eines Tieres handelt und vielleicht sogar erkannt, von welchem Tier dieses Geräusch stammt? Wenn nicht, ich verrat's gleich und auch, was das mit unserem heutigen Thema zu tun hat.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, was ihr da eingangs gehört habt, Moment, wir spielen das hier nochmal ein. Das ist tatsächlich ein Geräusch von einem Reh. Klingt erstmal wie das Bellen eines Hundes, habe ich so zuerst gedacht. Und so ist es mit vielen Geräuschen in der Tierwelt. Die Tierwelt ist voll von solchen einzigartigen Sounds und denen widmet sich bei Spektrum der Wissenschaft jetzt eine neue Kolumne. Tönende Tiere heißt die. Und dort schreibt einer, der sich mit Klangwelten auskennt, nämlich der Techno-DJ Dominik Eulberg. Und der ist heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Dominik.
Hallo Marc. Wunderschönen guten Tag.
Ja, schön, dass du da bist. Dominik, du bist nicht nur DJ, sondern du hast auch einen wissenschaftlichen Blick auf Geräusche und die Tierwelt, ne?
Ja, also ich meine, ich habe damals Ökologie studiert, ein interdisziplinärer Studiengang in Bonn, Biologie, Geografie, Geologie und Soziologie. Bin auch Gastwissenschaftler am Museum für Naturkunde in Berlin mittlerweile, aber bin nicht weiter in der Wissenschaft geblieben, sondern bin jetzt seit über 20 Jahren als Musiker unterwegs oder als transdisziplinärer Wissensvermittler und versuche die Bühnen, die mir geboten werden, für das Thema Biodiversität vor allen Dingen zu sensibilisieren, weil Natur hat keine Lobby und ich sage immer, Nature needs heroes. Wenn wir Greta Thunberg nicht hätten, dann wären wir in der Klimadiskussion bei weitem noch nicht so weit, wie wir es heute sind. Und ich versuche das im Bereich Biodiversität zu tun.
Ja, und eine neue Bühne hast du bei spektrum.de. Da erscheint nämlich eine neue Kolumne. Ich habe es gerade schon gesagt. Eulbergs tönende Tierwelt heißt die. Alle zwei Wochen kommt da jetzt eine neue Folge. Und du stellst pro Folge ein besonderes Geräusch vor und damit immer auch eine heimische Tierart. Und angereichert ist das Ganze mit persönlichen Anekdoten, auch mit spannenden Fakten und man kann die Laute der Tiere eben immer auch hören. Und die klingen dann manchmal ganz, ganz anders, als man es vermuten würde. Ja, und du bist ja auch dafür bekannt, dass du Tiergeräusche in deine Songs manchmal einbaust. Wie ist es denn? Würdest du sagen, du bist ein Experte, was die heimischen Tierrufe angeht? Würdest du da jeden erkennen?
Ja, also ich meine, ich bin ja ohne Medien, ohne Fernsehen groß geworden und für mich war Natur schon immer das große Entertainment-System. Von daher habe ich die als Kind schon immer alle sehr gut gelernt. Die Singdrossel, das war so mein erster Ohrwurm und das ist heute auch noch so. Also ja, ich habe hier bei mir fantastische Lautsprecher und Soundanlagen. Die Leute denken immer, wenn sie zum bekannten DJ kommen, da läuft den ganzen Tag feinste Musik aus hochelaborierten Lautsprechern, aber in Wirklichkeit habe ich immer die Fenster offen und lausche den Klängen der Natur draußen. Gestern Abend habe ich Bekassinenbalzen gehört bei mir hier am See, den nennt man ja auch Himmelsziegen, die machen so ein Meckern, das machen die mit den Schwanzfedern, die so versteift sind. Heute waren Weißbart, Seeschwalben da, Kuckucke sind da und das finde ich ganz toll zuzuhören, weil wenn wir zuhören, dann sind wir im Hier und Jetzt und glücklich sind wir nur im Hier und Jetzt. Von daher ist Natur ein ganz einfacher, gesunder und auch kostengünstiger Schlüssel, um glücklich zu sein. Das ist auch so die Intention bei meiner Arbeit bei dem Projekt Tönende Tiere, weil ich festgestellt habe, dass wir gerade in so einer Resonanzkrise leben. Wir hören einfach nicht mehr richtig zu, uns selber nicht. Wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Unseren Partnerinnen und Partnern nicht, aber auch der Natur nicht. Und wie können wir etwas schützen, was unsere Überlebensversicherung ist, was wir gar nicht mehr wahrnehmen? Ich hatte da eine Studie gelesen, dass 3% der Bevölkerung den Buchfink, der mit 9,05 Millionen Brutpaaren die zweithäufigste Brutvogelart in Deutschland ist, dass nur 3% der Bevölkerung diese Art am Gesang erkennen. Und das fand ich doch beachtlich. Und weil das Gehör ist ja eigentlich unser elaboriertestes Sinnesorgan, das erste, was nach dem Tastsinn gleich im Mutterleib ausgebildet wird, das letzte, was erlischt, wenn wir sterben. Das macht evolutionsbiologisch auch total Sinn, weil ob hinter dem Gebüsch ein Säbelzahntiger lauerte, das konnten wir nicht sehen, aber wir konnten es hören. Und wir foltern unseren Supersinn, das Hören aber sträflich mit Low-Quality MP3s auf Billig-Kopfhörern. Und wir klotzen nur noch. Wir klotzen nur noch aufs Handy, aufs Tablet, auf den Laptop, auf den Fernseher und so weiter. Und dabei ist das Zuhören so wichtig. Und da möchte ich die Leute wieder ein bisschen zu ermutigen, vielleicht auch da den oder die ein oder andere Musikantin da aus der Kolumne auch draußen in der freien Natur wiederzuerkennen.
Ja, ich höre auch so ein bisschen raus, da kommt eine schöne Mischung bei dir zusammen aus deinem, ich nenne es mal musikalischem Interesse und deiner Naturfreundschaft auch irgendwie.
Genau, also für mich ist das irgendwie auch alles eins und dasselbe. Ich unterscheide das irgendwie gar nicht. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch quantenphysikalisch so, je weiter man runtergeht, da stellt man irgendwann fest, das besteht aus Atomen, dann denkt man, aha, Proton, Neutron, da ist dann Materie, da guckt man da rein, dann sind da aber auch keine Materie, sind irgendwelche Quarks drin, dann guckt man sich die Quarks, dann sagt man, aber da haben wir jetzt die Materie. Nee, das sind Superstrings, also zumindest ist das so die Theorie, die ich auf dem Schirm habe, das ändert sich auch ständig. Und Superstrings ist ähnlich wie so das Schwingen einer Saite, einer Gitarrensaite einen Ton erzeugt, so erzeugen die eine Materie. Deswegen ist im Endeffekt alles Musik. Natur ist Musik. Und Musik ist Natur. Also ich differenziere da irgendwie gar nicht so. Eine andere große Gemeinsamkeit dabei ist, die ich immer wieder feststelle, ist das Lustvolle. Weil das Lustvolle ist der Motor der Evolution. Das sich ausprobieren am Rande der Möglichkeiten. Deswegen haben wir diese überbordenden Formen und Farbvielfalten in der Natur, die wir vielleicht gar nicht mal erstmal so verstehen. Aber im Lichte der Evolution machen die plötzlich alle Sinn. Und das ist auch in der Musik so. Musik ist ja auch etwas Lustvolles und deswegen ist das auch ein wunderbarer Vektor, um Menschen wieder dafür zu sensibilisieren. Weil diese ganzen Problematiken, die wir haben, wie die Biodiversitätskrise, die Klimakrise, ich habe letztens noch Rachel Carson gelesen, diese Pionierin der Umweltaktivismus. 1962 hat sie schon ihr bahnbrechendes Buch Der stumme Frühling geschrieben. Und wenn man sich das durchliest, denkt man, das wäre ein aktuelles Buch. Das ist jetzt 62 Jahre her, es ändert sich nichts, weil ich einfach immer wieder feststelle, zum einen, weil uns das Vokabular fehlt, diesen drohenden Ökozid kognitiv zu beschreiben. Zum anderen, weil aber auch durch zu viel dystopischen Alarmismus sich schnell so ein Defätismus breit macht, dass die Leute dann resignieren und sagen, Gott, oh Gott, ich kann ja eh nichts mehr ändern, das ist ja alles so schrecklich. Ich, kleines Lichtchen, was soll ich dann noch ändern? Aber wenn man den Leuten wieder Mut macht, und da sind Vogelstimmen ein wunderbarer Vektor, weil jede oder jeder, die rezipieren kann draußen vor der Tür und die machen wieder Lust, die machen wieder Freude, die erzeugen eine Empathie, dass aus dieser anthropozentrischen Umwelt wieder eine Mitwelt werden kann, weil wir werden diese ganzen Sachen nur im Kollektiv lösen können, dann kann da eine Veränderung stattfinden. Und das ist etwas, was mir wirklich Hoffnung macht. Es gibt ja Kipppunkte, Tipping Points, nicht nur in Klimasystemen, sondern auch in Gesellschaftssystemen. Und da wurde erforscht, dass man gar nicht 50% der Bevölkerung sensibilisieren muss, sondern nur 6, 7 oder 8%. Dann können aus fühlenden Minderheiten Mehrheiten werden. Aber das schaffen wir halt eben nur über das Lustvolle, über die Emotion, dass die Leute dann dadurch auch glücklicher, gesünder sind und somit auch pekuniär das Ganze interessant wird, weil Bekömmlichkeit ist immer auch biologische Effizienz. Und wenn das dann andere Menschen sehen, weil der Mensch ist ein soziales Herdewesen, sagen, guck mal hier, das sind ja ein paar aus der Gruppe, die haben neue Wasserstellen erkundet und erforscht und die sind dabei total glücklich und haben einen größeren Reichtum, dann findet das ganz schnell Nachahmer. Deswegen ist das so wichtig, mit solchen Vektoren wie den Tierstimmen zu arbeiten.
Ja, so viel zu deiner Motivation für diese Kolumne. Kommen wir mal zu deiner Arbeit daran. Wie wählst du denn jetzt aus der ja wirklich extrem breiten Palette, die dir da zur Auswahl steht an Tierstimmen, aus, über welche du schreibst?
Also natürlich sind Vögel die größten Musikanten. Die gibt's auch schon seit 33 Millionen Jahren. Homo sapiens gibt es erst seit 230.000 Jahren zumindest, ist dann mal, dass mein Wissensstand. Und das finde ich immer faszinierend, dass es schon Millionen Jahre wirklich sowas wie Musik gibt, weil die singen ja tatsächlich Strophen, die Nachtigall, da haben virtuose Menschen ein Repertoire von über 300 Strophen drauf, das ist schon Wahnsinn. Und dass die Welt schon lange mit Musik erfüllt war. Deswegen liegt die Versuchung immer nahe, nur Vögel auszuwählen, aber ich versuche schon immer so einen Switch zu machen zwischen Vogel, kein Vogel, Vogel, kein Vogel. Also ich bin halt ständig draußen und höre auch viel nachts. Ich bin da so eine Nachteule draußen und entdecke da immer wieder sehr spannende Geräusche oder kriege auch ganz viele E-Mails zugeschickt oder ich habe bei meiner Webpage auch so einen Bestimmungsservice, wo Leute mir Dinge hochladen können. Und da stelle ich immer wieder so fest, da gibt es so manche Sounds, die die Leute total spannend finden und noch gar nicht verstehen. Und da drüber schreibe ich dann und suche mir dann aber auch Arten raus, wo ich spannendes Wissen zu vermitteln kann, um so ein alltagstaugliches Stützwissen zu erzeugen. Und das sind alles Arten, womit ich zum Staunen anregen möchte, weil das Staunen ist immer der Anfang einer jeglichen Erkenntnis und somit auch immer die extrem wichtige emotionale Initialzündung für jeglichen Transformationsprozess. Da bietet die heimische Natur, wir haben ja, ich glaube, 44.000 verschiedene Tierarten in Deutschland, eine reiche Palette. Also ich habe Insekten, noch ein paar Insekten im Repertoire, über die ich schreiben werde. Amphibien machen auch total crazy Sounds. Natürlich Vögel und Säugetiere.
Ja, ich würde auf einen Amphibien-Sound mal vielleicht kurz eingehen. Du als fand ich ein schönes Beispiel dafür, wie du es schaffst, über die Tierarten dann auch noch so spannendes Hintergrundwissen zu liefern. Und zwar die Geburtshelferkröte zum Beispiel. Wir hören uns den Ton einmal kurz an. Und das klingt da jetzt für mich zum Beispiel erst mal eher wie ja, ein Vogel. Was macht denn aus deiner Sicht diesen Sound so besonders?
Ja, genau. Das stelle ich immer wieder fest, dass man so Sounds hat, wo man das gar nicht erstmal so einordnen kann. Was ist das? Deswegen, es gibt die Zwergohreule, deren Ruf ja fast identisch ist mit der Geburtshelferkröte, die ja zu den urtümlichen Amphibien gehört. Die ist also keine Kröte, die heißt nur so. Da muss man immer höllisch aufpassen. Ist ja bei den Meisen auch so. Bartmeise, Beutelmeise, Schwanzmeise sind keine Meisen. Hainbuche ist keine Buche. Fischadler ist kein Adler, also die Trivialnamen sind da immer etwas irreführend. Und genau, die Geburtshelferkröten, die gibt's auch hier bei uns im Westerwald, in einem Steinbruch in der Nähe. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, da konnte ich das gar nicht richtig einordnen. Was ist das denn? Das klang ja wie so ein Echoortungssonar von so einem U-Boot oder so. Ich dachte eher so, ist das irgendeine Maschine, die hier piepst oder sowas? Und das ist interessant, wenn man das dann aufnimmt. Ich habe das aufgenommen, mir die Wellenform angeschaut, dass das fast ein reiner Sinuston ist. Und dass jedes Amphib oder jedes Individuum eine eigene Frequenz hat, auf der es quasi so gefunkt hat. Und auch die Weibchen diesen glockenartigen Ruf von sich geben. Deswegen nennt man sie auch Glockenfröschli in der Schweiz zum Beispiel. Und darüber hinaus wird man dann erst auf diese Art überhaupt aufmerksam. Ich habe sie dann gefunden unter einem Steinhaufen. Und dann wird einem erstmal so dieses ganze Wunder dahinter bewusst, weil die Männchen, bei dieser Amphibie ist es so, die legen den Laich nicht wie alle anderen Amphibien in Gewässer ab, sondern die Männchen und Weibchen, die bilden so eine Kuhle mit ihren Füßen, wo die den Laich ablegen, so mehrere Dutzend Eier. Und dann warten die kurz, bis die Galerte angetrocknet ist. Und dann wird das so klebrig, das Zeug, diese Laichschnüre. Und dann zwängen die ihre Beine da durch und schnallen sich die Eier wie so einen Rucksack auf. Und deswegen heißen die Geburtshelferkröte. Wahrscheinlich. Es gibt noch eine andere Theorie, weil die kurz vor der Begattung mit dem Fuß über die Kloake streichen, die Männchen, dass das damit was zu tun hat, das weiß man mal nicht so genau. Aber ich denke eher, es kommt daher, weil die Männchen ja wirklich da eine Brutvorsorge machen. Und dann schleppen die den Laich so mehrere Wochen mit sich, bis der irgendwann von so ockergelb zu bräunlich wird und die Embryonalphase quasi abgeschlossen ist. Und dann dann kommen die ersten Gewässer und sind schon wahnsinnig groß und brauchen nur noch sehr kurze Zeit, um sich zu entwickeln. Also ist so ein klassischer K-Stratege, die sich gut um den Nachwuchs kümmern. Es gibt ja K- und R-Strategen. Gegenteil ist Wechselkröte, die legen ja bis zu 15.000 Eier. So eine Geburtshelferkröte nur wenige Dutzend Eier. Aber das 3-4 Mal im Jahr so verteilt. Also die teilen den Laich auf. Die Weibchen geben nicht den ganzen Laich einem Männchen, sondern teilen das auf mehrere Männchen auf. Andersrum schnallen die Männchen sich aber auch Laich von verschiedenen Weibchen als Rucksack auf. Und das ist so, was man würde niemals dieses erstaunliche Tier entdecken. Man muss wirklich den Ruf davon drauf haben, man muss darauf konditioniert sein. Dann entdeckt man erst dieses Wunder. Und wenn man dann so eine kleine Amphibie mit so Eier auf dem Rücken sieht, dann denkt man so, boah, was geht denn hier ab? Genauso ist es zum Beispiel mit dem Eisvogel. Das ist ja mein Lieblingsvogel, so eine wahnsinnig tolle Erscheinung, wo jedes Mal jede Zelle in mir jubiliert. Da fragen mich die Leute auch mal, wie siehst du den denn immer? Wie kann man den denn sehen? Weil er ist ja tatsächlich gut getarnt mit seinem schillernden Gefieder. Deswegen heißt er auch übrigens Eisvogel. Das hat nichts mit Eisblau zu tun, sondern es kommt vom altdeutschen Wort eisern für schillernd oder glänzend. Man muss wirklich diesen Ruf von dem drauf haben, dieses scharfe Zieh, Zieh, Zieh. Wenn man den drauf hat, dann muss man nur auf die Wasseroberfläche gucken und dann sieht man den fliegenden Edelstein vorbeizischen. Deswegen ist es einfach so wichtig zuzuhören.
Dominik, ich finde, man hört total raus, dass du auch sehr persönliche Begegnungen mit diesen Tieren dann hast und oft unterwegs bist und aktiv auch nach Tieren und nach Geräuschen suchst. In einer Kolumne habe ich gelesen, dass auch regelmäßig so Rehe in deinen Garten kommen. Du hast gerade gesagt, im Westerwald wohnst du da wahrscheinlich relativ naturnah, was natürlich dann immer ein Vorteil ist. Aber es hat ja nun nicht jeder die Chance, sage ich mal, so eine reichhaltige Fauna dann auch vor der Tür direkt anzutreffen. Hast du denn Tipps vielleicht für Leute, die zum Beispiel mitten in der Großstadt wohnen, wie ich jetzt? Oder ja, wo kann man Tieren wirklich noch begegnen?
Also ich finde, man kann Tieren überall begegnen. Mittlerweile ist es ja so, dass im urbanen Bereich die Artenvielfalt sogar höher ist als im ländlichen Bereich, wo ja, also in agrochemisch hochindustrialisierten landwirtschaftlichen Bereichen, wo die Landschaften wirklich ausgeräumt sind, wo wir ökologische Wüsten haben. Und wie gesagt, in Städten, viele Arten sind ja Stadtflüchter, urbane Flüchtlinge sozusagen. Die Amsel zum Beispiel war vor 150 Jahren noch ein scheuer Waldbewohner, deswegen nennt man sie auch noch die Walddrossel. Und mittlerweile ist sie die häufigste Brutvogelart in Deutschland mit 9,5 Millionen Brutpaaren. Also das ist keine Ausrede. In der Stadt kann man eigentlich sogar mehr Arten rezipieren als im Umland. Also mittlerweile, es gibt ja faszinierende Apps, auch wenn ich den Leuten eigentlich immer sage, lasst mal euer Handy da draußen und hört mal zu, nicht immer da aufs Smartphone klotzen, sondern mal aktiv im Hier und Jetzt sein. Aber es gibt fantastische Apps, die helfen, Tierstämmen zu analysieren. Da gibt es zum einen die Naturblick-App vom Naturkundemuseum in Berlin, wo ich auch Gastwissenschaftler bin, von dem Karl-Heinz Frommold, die funktioniert ganz fantastisch. Dann nimmt man eine Tierstimme auf, die App wandelt das akustische Signal in ein grafisches Signal um, in ein sogenanntes Sonogramm und vergleicht das mit Knotenpunkten aus der Datenbank, aus dem Tierstimmenarchiv des Museums und gibt einem dann mit einer Wahrscheinlichkeit an, was für eine Art das ist, die man gehört hat. Genauso gibt es für Vogelgesänge auch die Merlin-App heißt, spricht man das, glaube ich, aus. Das ist auch ziemlich fancy, weil die einem in Echtzeit die verschiedenen Vogelarten aufzeigt, die man gerade hört. Das funktioniert mittlerweile echt erstaunlich gut. Das finde ich schon immer so ein ganz guter Einstieg, weil, wie Johann Wolfgang von Goethe schon so schön sagte, wir nehmen nur das wahr, was wir kennen, weil alles andere filtert unser Gehirn raus. Gerade für die Vogelgesänge sich einzuprägen, da ist ein guter Tipp, da im Winter anzufangen, zur kalten Jahreszeit, weil zum einen sind viele Arten nicht da, die Zugvogelarten nicht da. Zum anderen gibt es nur wenige Arten, die im Winter singen, zum Beispiel der Zaunkönig, da kommt auch die Redewendung, sich wie ein Schneekönig freuen. Und die Bäume sind noch nicht belaubt, das heißt, das Gehirn kann eine direkte Korrelation zwischen akustischem und optischem Signal herstellen, wodurch man das besser abspeichert. Und da kann ich euch nur den Tipp geben, also in Deutschland gibt es 259 regelmäßige Brutvogelarten, dass ihr euch die Top 20, die müsst ihr drauf haben. Weil die 19 häufigsten Arten in Deutschland machen 80% der Individuenanzahl raus. Das heißt, wenn ihr die Top 20 drauf habt und ihr geht raus, egal wo, und irgendwo macht ein Vogel Piep, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es erkennt, schon 80%, also 4-5. Und das ist ein ganz guter Einstieg. Also die Top 20 mal googeln, könnt ihr auf der Seite vom DDA, dem Deutschen Dachverband der Avifaunisten, und dann da Videos angucken oder Apps. Es gibt da die Kosmos Vogelführer-App, wo man alle Vogelstimmen drauf hat. Die mal auswendig lernen, wie Vokabel lernen. Und wenn ihr das einmal drauf habt, dann macht es wirklich Spaß, weil dann ist das wie so das Musizieren auf einem Instrument. Wenn man da so die Grundtöne kann, dann macht das Spaß, da drauf zu spielen, auf dieser Klaviatur des Lebens.
Ja, das ist ein schöner Vergleich. Und ich kann das auch nur bestätigen. Man muss, glaube ich, so ein bisschen ein Ohr dafür auch entwickeln, um diese Sachen dann zu hören. Man kann auch in der Stadt diesen Tierstimmen begegnen, aber man muss sie halt aus dem ganzen Lärm auch irgendwie erstmal rausfiltern, ne? Und das braucht vielleicht auch ein bisschen Übung, denke ich mal.
Genau, das ist einfach Übung, ja. Ja.
Ja. Und man hört auch raus, dir ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben heimische Tierarten auch kennt und die auch erleben kann. Und so wie ich dich einschätze, hat das auch was damit zu tun, was du über die Biodiversitätskrise sagst. Du sagst nämlich, das ist eigentlich so die schlimmste Krise, der wir gerade begegnen. Vielleicht schlimmer auch als die Klimakrise, über die wir deutlich häufiger sprechen. Inwiefern denn?
Ja, zum einen sind mir die heimischen Tiere extrem wichtig. Ich denke, weil es eine Sozialisation ist, weil das als Kind mein Entertainment-System war. Zum anderen ist die Artenvielfalt hier bei uns in Deutschland, gibt es ja 71.500 Tierpilzen, Pflanzenarten, noch relativ überschaubar. Wenn ich jetzt global damit anfangen würde, das, ich glaube, 1,8 Millionen Arten sind derweil beschrieben. Ich weiß aber kein Mensch, wie viel es überhaupt gibt. Diese Dark Taxa geht mal zwischen 3,3 und 5,5 Millionen Arten aus. Das heißt, es ist eine Büchse der Pandora, wo man auch schnell drin sich verlieren kann. Aber was mir dabei immer sehr wichtig ist, viele Leute denken, ja, lesen da irgendwie Biodiversitätsschäden, denken, ja Gott, das wird irgendwo da unten im tropischen Regenwald sein, was habe ich denn damit zu tun? Aber mir ist immer wichtig, den Leuten nahe zu bringen, nein, das geht doch direkt vor der eigenen Haustür los, weil 30-50% der heimischen Arten gelten in ihrem Bestand als gefährdet. Und wir haben für die Arten vor der eigenen Haustür eine ganz besondere Verantwortung, weil wir da eine viel größere Wirkmächtigkeit haben. Und zum Beispiel von dem Rotmilan, da leben zwischen 50-60% der gesamten Weltpopulation leben in Deutschland. Das heißt, wir haben eine besondere Verantwortung für diese Arten. Und weil, wenn wir jetzt irgendwie Geld für einen Schneeleoparden in Himalaya spenden, was da ankommt, das ist nur noch ein Bruchteil. Und es gibt einfach genug zu tun für der eigenen Haustür. Wobei ich mir immer ganz wichtig ist, den Leuten zu sagen, das sind systemische Probleme. Da müssen wir größer skaliert denken. Das sind keine Probleme, die wir im Garten lösen können mit Insektenhotels. Da gehen gerade mal 7% der 585 heimischen Wildbienenarten rein oder mit Nistkästen oder sowas. Sondern es sind wirklich systemische Probleme, die wir auf politischer Ebene lösen müssen. Aber erstmal generell ist es mir ganz wichtig, so eine Awareness für das Thema Biodiversität zu schaffen. Weil viele Leute verstehen einfach nicht, was das ist. Die denken, das sei einfach ein Synonym für Artenvielfalt. So einfach ist es aber nicht. Wir müssen einfach größer denken und deswegen mache ich auch so transdisziplinäre Biodiversitätsshows, wo ich als Wissensvermittler und Musiker in Personalunion auf die Bühne gehe und Leuten versuche, das nahe zu bringen und auch aufzuzeigen, was meiner Meinung nach wirklich was bringt. Im Endeffekt ist Naturschutz Menschenschutz oder Nachfahrenschutz. Das Leben auf der Erde gibt es seit 3,7 Milliarden Jahren. Man könnte ein Loch bohren, da gibt es Mikroben, die machen alle 1000 Jahre mal Zellteilung. Selbst unter den kilometerdicken Eispanzern der Antarktis und Arktis findet man Lebewesen, kochen heißen Schwefelquellen. Aber unsere habitable Zone ist viel, viel geringer. Also Naturschutz ist Menschenschutz oder Nachfahrenschutz. Das verstehen wir immer nicht. Und alles, was gegen die Natur geht, geht im Endeffekt gegen uns Menschen. Im Gegensatz zu der Klimakrise, die die Frage stellt, wie können wir Menschen überleben, stellt die Biodiversitätskrise uns vor die Frage, können wir überhaupt überleben? Weil wenn Ökosysteme kollabieren, wenn wir nichts mehr zu essen haben, dann wird es sehr schnell sehr ungemütlich. Und wir Menschen ernähren uns jetzt zu 60% von gerade mal 4 Pflanzenarten. Und wenn es da zu Kalamitäten kommt, zu Erntenausfällen, wird das sehr problematisch. Es gibt ja diese planetaren Grenzen von dem Resilienzforscher Rockström, die zeigt, wie weit wir die überschritten haben. Und die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, das sind einfach Zwillingskrisen. Also ich will jetzt gar nicht abwägen, dass sagen, die eine ist schlimmer und die andere ist weniger schlimm, sondern wir müssen die einfach gleichberechtigt behandeln, weil das eine bedingt ja das andere. Also durch die Klimakrise werden Ökosystemketten so schnell auseinandergerissen, dass die Natur nicht mehr darauf reagieren kann. Sie ist jetzt gerade bei uns hier, die Amphibienpopulation zum Beispiel, die krachen zusammen. Wir haben in einem Jahr über die Hälfte der Individuen verloren, wo wir uns die ganze Zeit die Frage stellen, wie kann das sein? Was ist denn da los? Und das ist was, was man überall findet. Und ich versuche, verschiedene Theorien aufzustellen. Und das Plausibelste, was mir erscheint, sind einfach die milden Winter, weil die Amphibien immer wieder aus der Starre kurz wach werden, weil wir hatten im Dezember so eine wahnsinnig warme Phase da einmal vor Weihnachten. Und dann werden die aus der Starre wach. Es gibt aber nichts zu fressen, weil es gibt ja keine Insekten und so weiter im Winter. Oder gibt es natürlich schon, es gibt ja Winterinsekten, aber sie finden nicht genug zu fressen. Und dann fallen sie wieder zurück in die Starre und das ist so kräftezehrend, dass viele das einfach nicht überstehen. Und das sind so Auswirkungen, wie ganz schnell Ökosystemketten auseinandergerissen werden. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, da die Menschen für zu sensibilisieren.
Sagt Techno-DJ und Naturfreund Dominik Eulberg. Und ich glaube, ihr habt alle gehört, dass ihm die Biodiversität und die heimische Natur und die Arten sehr am Herzen liegen. Und das alles könnt ihr nachlesen in seiner neuen Kolumne bei Spektrum der Wissenschaft. Auf spektrum.de lest ihr Eulbergs Tönende Tiere, alle 2 Wochen neu. Und ihr könnt jetzt schon direkt reinlesen und reinhören, denn die ersten Folgen sind schon online. Und ich sage Dominik, vielen, vielen Dank für diese Einsichten in deine Arbeit und in deine Kolumne.
Vielen Dank, lieber Marc.
Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nämlich nächste Woche gibt es eine neue Folge vom Spektrum Podcast und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.